Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht?
Wenn du dir auch diese Frage stellst,
dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier besprechen ich Hörspiele.
Mein Name ist Thomas Kirsche.
Und mit diesen beschwingten Tönen möchte ich euch zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers begrüßen. Heute stürze ich mich auf das Hörspiel Die drei Sonnen. Und das ist nicht nur ein Hörspiel, nein, das sind 12 Hörspiele, also sind 12 Teile. Jeder Teil ist eine halbe Stunde lang. Es gibt aber auch noch eine Version mit jeweils einstündigen Teilen und das sind dann halt 6 Folgen. Und Die drei Sonnen ist der erste Teil der Trisolaris-Trilogie, die umfasst, wie gesagt, Die drei Sonnen. Dann gibt es noch Der dunkle Wald, der ist in einer 8-teiligen Version in der ARD-Audiothek zurzeit verfügbar. Und Jenseits der Zeit, das ist wieder ein 12-teiliges Hörspiel, was ihr auch in der ARD-Audiothek hören könnt. Ich stürze mich heute vorwiegend auf Die drei Sonnen und sage dann zu den anderen beiden Teilen, also Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit, dann noch kurz ein bisschen was, aber nicht so ausführlich wie jetzt zum ersten Teil. Und warum mache ich das? Ja, weil bei Netflix die Reihe rausgekommen ist, The Three-Body Problem, und davon die erste Staffel. Und das ist so ungefähr der erste Teil der Trisolaris-Trilogie, das heißt Die drei Sonnen.
Der Inhalt.
Also ich versuche mal, den Inhalt möglichst spoilerfrei und möglichst knapp und kurz wiederzugeben, weil das ist ganz schön umfangreich. 12 Teile Hörspiel, kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht wenig Inhalt ist. Also es geht vor allen Dingen um Ye Wenxie. Das ist die Tochter eines Physikprofessors und dieser Physikprofessor wird im Laufe der Kulturrevolution von den Roten Garden zu Tode geprügelt. Und das erlebt sie mit und verliert daraufhin ihren Glauben an die Menschheit. Und sie entdeckt dann auch eine außerirdische Zivilisation und nimmt mit der Kontakt auf. Dann gibt es so einen Zeitsprung und da entdeckt der Nanotechnologe Wang Miao durch das Spiel Drei Körper. Und das zeigt der Menschheit oder den Menschen, die dieses Spiel spielen, führt es in eine außerirdische Zivilisation ein, die ein Problem hat. Man weiß aber nicht so richtig, was das Problem ist. Und irgendwie wird dann klar, dass droht Gefahr. Also nicht durch das Spiel, sondern durch diese außerirdische Zivilisation. Und am Ende wird dann klar, wie alles zusammenhängt. Und ja, da passiert ganz viel. Aber ich habe jetzt versucht, das möglichst spoilerfrei den Inhalt rüberzubringen. Im Endeffekt ist es ein Erstkontaktroman. Es geht darum, wie es sein könnte, wenn wir auf andere Lebewesen im Weltall stoßen. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht einer dieser typischen Erstkontaktromane oder Hörspiele, wie man sie so gemeinhin kennt, Independence Day-mäßig oder was auch immer. Nein, das ist wirklich eine andere Art. Also es wirkt wesentlich wissenschaftlicher, realistischer, aber auch viel verblüffender als das, was man so gemeinhin unter Erstkontakt-Sachen versteht.
Vergleich zur Netflix-Serie.
Jetzt kommen gezwungenermaßen ein paar Spoiler, da muss ich mich für entschuldigen, aber es geht nicht anders. Wer das nicht hören möchte, spult einfach bis zur Minute 7:15 vor. Also auf jeden Fall greift die Netflix-Serie den Ereignissen vor, die dann eigentlich im zweiten Roman schon erst passieren. Ja, also das ist auf jeden Fall klar. Deswegen die rafft auch die Geschichte ziemlich und auch der Schwerpunkt des Originals geht verloren, weil im Trisolaris, also im Original, da geht es vor allen Dingen darum, diese Außerirdischen zu entdecken. Das ist so ein langsames Entdecken und man ist immer mehr verwundert. Hey, wie hängt denn das zusammen und wie hängt denn das zusammen? Man kann sich schon relativ am Anfang vorstellen, dass da irgendwas Außerirdisches ist, aber es ist wirklich so ein Aha-Erlebnis. Permanent erfährt man was Neues und ist immer wieder fasziniert. Und das ist ja in der Serie nicht so. Das ist ja eher wie so ein Thriller angelegt. Und dann hat man halt eher so dieses Thriller-Erlebnis, aber nicht so dieses langsame Entdecken der neuen Welt. Das ist nicht so ausgebaut wie im Roman oder im Hörspiel. Dann, wie gesagt, greift die erste Staffel ja schon den Ereignissen des zweiten Romans voraus. Und sie greift so voraus, dass Figuren aus dem zweiten Roman, also die erst in Der dunkle Wald auftauchen oder im zweiten Hörspiel, Der dunkle Wald, dass die jetzt sozusagen schon in der Staffel 1 mit vorhanden sind und dann eben als Freunde zusammen sind. Also das ist im Roman ganz anders. Und Was auch ein bisschen schade ist aus meiner Sicht, es wird eben auch alles aus China, wo die Geschichte ja spielt, herausgeholt und jetzt nach Europa geholt. Und Wang Miao ist jetzt zum Beispiel eine europäische Frau. Also das ist alles so, ja, für mich hat es schon fast wieder so ein bisschen diesen Eindruck, okay, die wollten das jetzt eben auf Europa trimmen, diese Serie, beziehungsweise auch den amerikanischen Kontinent. Also das sozusagen an die westliche Sache. Aber irgendwo geht dadurch so ein bisschen das Flair verloren, das was eben das, der Roman beziehungsweise auch das Hörspiel haben. Aber was ich sagen muss, die Figuren sind in der Serie mehrdimensionaler. Das heißt, sie sind wirklich greifbar und man kann irgendwie die verstehen in der Vorlage. Und auch im Hörspiel sind sie halt recht flach, recht eindimensional. Also Liu Cixin ist eben auch kein Autor, der sich jetzt auf die Figuren so fokussiert, sondern er ist ein Ideenautor. Der hat brillante Ideen und dann braucht er halt Figuren, die irgendwie rüberbringen. Ja, aber die Figuren sind ihm, glaube ich, bis auf ein paar relativ egal. Also deswegen sind die nicht so vielschichtig. In der Serie sind sie vielschichtiger. Und ein großer Unterschied auch sind, ein großer, aber ich finde schon wichtig, sind diese genialen VR-Helme, die sie in der Serie haben. Die gibt es im Roman oder im Hörspiel gibt es die nicht. Da nutzen die Menschen einfach die normale VR-Technik, die einfach vorhanden ist. Die ist da schon ein bisschen fortgeschrittener im Roman beziehungsweise im Hörspiel. Da hat man eben auch schon so VR-Anzüge und sowas, die eben auch diese Haptik so ein bisschen besser rüberbringen. Ja, das ist so der Unterschied. Und ich finde es auch tatsächlich besser gemacht, es so zu machen, dass man die normale VR-Technik nutzt, die es einfach gibt, weil die große Frage ist ja, wie kommt denn diese Trisolaris-Technik, die ja so einen Helm erst möglich macht, wie er in der Serie zu sehen ist, wie kommt diese Technik auf die Erde? Klar, die Trisolarier können eben die Bauanleitung schicken, aber diesen Bau dann technisch auch umzusetzen, ne, solche winzig kleinen Mikrochips und was auch immer, solche Oberflächen zu erschaffen, das ist ja müsste ja mit unseren Werkzeugen, die wir hier auf der Erde haben, möglich sein. Und das kann ich mir kaum vorstellen. Also deswegen wirkt es für mich logischer, wenn man einfach die normale VR-Technik, die jeder zu Hause hat, oder nicht jeder, ja, ich habe sie zu Hause, die ich zu Hause habe, nutzt.
Der Autor Liu Cixin.
Ich finde erstmal ziemlich interessant, wie Liu Cixin die Kulturrevolution behandelt. Das ist ja wirklich heftig. Im Hörspiel ist es wirklich richtig, richtig krass umgesetzt. Es ist noch viel drastischer und viel schlimmer, als es in der Serie ist. Also es hat mich, als ich das erste Mal gehört habe und jetzt auch beim zweiten Mal hören, es hat mich total fertig gemacht. Also es ist wirklich richtig schlimm. Aber da merkt man eben auch, dass es super gut inszeniert ist, das Hörspiel. Also der Martin Zülker, der es inszeniert hat, der ist der Regisseur aller drei Teile, der hat das wirklich hervorragend gemacht. Also ganz, ganz großes Lob. Und da wundert man sich ja schon, dass ein Buch, was in China geschrieben wurde und herausgekommen ist, so kritisch mit dieser Geschichtsepoche des eigenen Landes umgeht. Dafür ist ja China eigentlich nicht bekannt. Aber man muss eben auch sehen, dass das Buch schon 2007 herauskam. Und da war noch Hu Yanto Staatspräsident von China. Seit 2013 ist es ja Xi Jinping. Und der ist wesentlich autokratischer und lässt auch weniger Kritik an China und seiner Geschichte zu. Das heißt, würde Liu Cixin sein Buch heute schreiben, würde er wahrscheinlich diese Sache mit der Kulturrevolution nicht mehr so darstellen, weil ja einfach die Zensur sonst zuschlagen würde. Neben dieser mutigen Sache ist auch Liu Cixin umstritten, besonders wegen einer Äußerung zu den Uiguren, die er gesagt hat mit einem Interview mit dem New Yorker, das war im Jahr 2019, und da hat er gesagt:
Wäre es Ihnen lieber, wenn Sie Terroranschläge auf Bahnhöfe und Schulen verüben, indem Sie dort auf Menschen einhacken? Wenn überhaupt, unterstützt die Regierung Ihre Wirtschaft und versucht, sie aus der Armut zu holen? Würde man die Maßnahmen im Land lockern, wären die Folgen verheerend.
Also er hat ein sehr schräges Bild von den Uiguren. Also die sind entweder arm oder Terroristen und boah, also ich weiß es auch nicht. Entweder ist er da total auf diesen Regierungskurs abgefahren oder er glaubt einfach der Propaganda, weiß es nicht besser, oder es hat einfach gar keine Empathie für andere Menschen. Also dass er sich das gar nicht vorstellen kann, wie schlimm es sein muss, dass man einfach nur aufgrund seines Glaubens dann eingesperrt wird und umerzogen, wie dieser Euphemismus da heißt von China. Naja. Auch vermittelt Liu Cixin im Roman ein echt schräges Bild von Liebe. Also Liebe geht nur, wenn ein Mann sich eine Frau kauft. Also er nimmt sie als seine Angestellte und sagt, die einzige Bedingung, die dein Job hat, du musst glücklich werden. Und wenn er das macht, dann verliebt sich auch die Frau in ihn und man kann mit ihr zusammen eine Familie gründen. Oder die andere Form der Liebe ist dann, wenn ein Mann einer Frau einen Stern für ein paar Millionen Dollar kauft und ihr seine Liebe nie gesteht. Naja, vielleicht ist das so ein China-Ding, weil ja im Land durch diese jahrelange Ein-Kind-Politik, wo alle Familien immer nur einen Sohn bekommen haben, ein extremer Männerüberschuss herrscht. Und deswegen denken jetzt wahrscheinlich diese Vielzahl an Männern, man kann nur eine Frau haben, wenn man reich ist. Und ja, keine Ahnung, also vielleicht drückt sich das dann in dem Roman auf die Art aus. Oder in Liu Cixings Gedankenwelt, habe ich so überlegt. Aber egal, jetzt geht's weiter mit
Umsetzung des Hörspiels.
Also das Hörspiel, wie gesagt, toll umgesetzt, sehr nah am Roman und ist wirklich ziemlich genial, wie Martin Zülker die Herausforderung, die ja dieses komplexe Thema, ich meine, da werden da werden viele physikalische Probleme vermittelt und das muss man ja erstmal, also nur übers Hören, den Zuhörenden vermitteln und das kriegt er aber hin. Dazu nutzt er neben den zwei Haupterzählern eine Frauenstimme, die wie so eine Art Wikipedia uns immer aus von oben sozusagen die Zusammenhänge erklärt. Und das ist wirklich hilfreich zur Orientierung und sehr, sehr genial gemacht. Auch die Akustik in den Spielszenen ist hervorragend. Man bekommt sehr schnell das Gefühl für die Szene und wähnt sich dabei komischerweise schnell so, als ob man wirklich in China wäre. Also man hat, obwohl man es ja nur hört, schnell das Gefühl, man ist in einem anderen Land, in einer anderen Art von Gesellschaft. Und ja, und da es eben China ist, hat man eben das Gefühl, man ist in China. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, na, das sind einfach, spielt in Deutschland und die haben halt chinesische Namen. Nee, man hat wirklich das Gefühl, es ist in einem anderen Land. Und das finde ich schon richtig gut gemacht. Dann, was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Komposition von Andreas Kostlik. Sehr, sehr gut gelungen. Also die musikalischen Einsätze und wie das alles zusammengebaut wird, richtig, richtig klasse. Und hört euch mal einfach nur den Anfang an, wenn diese Musik sich da so aufbaut und heißt Die drei Sonnen und das so gesagt wird von drei Frauenstimmen, die auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und dazu dieses Musikfundament, dieser Titelteaser möchte ich es mal nennen, das ist so genial, weil ich kriege da jedes Mal, wenn ich das höre, Gänsehaut vor freudiger Erregung. Also es ist wirklich toll.
Meine Meinung.
Das ist bestimmt eine der schönsten und besten Hörspielumsetzungen eines Romans, die ich jemals gehört habe. Einfach, weil der Roman ja sehr komplex ist und sehr wissenschaftlich und deswegen vieles erklärt werden muss. Und dass das Hörspiel schafft, es so unterhaltend drüber zu bringen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man hört einen trockenen Vortrag von irgendeinem Physikprofessor zu, sondern wirklich dabei einfach unterhalten ist und neugierig bleibt und immer mehr wissen will. Das schafft einfach dieses Hörspiel wirklich ganz großartig. Mir sind dann allerdings beim zweiten Mal hören jetzt so ein paar Sachen aufgefallen, die ich nicht so verständlich finde. Sagen wir es mal so. Also die Trisolarier sind ja uns technisch, also den Menschen technisch irgendwie tausende Jahre voraus. Also ich meine, die können ein Proton aus 11 Dimensionen in 3 Dimensionen auffalten und dann einen Computer darauf schreiben und dann wieder in 11 Dimensionen zurückfalten und es mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde schicken. Allein diese technische Herausforderung ist ja schon Wahnsinn. Dann können sie mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit fliegen, auch eine wahnsinnig technologische Herausforderung. Wenn ich all diese Fähigkeiten habe und ich lebe auf einem scheiß Planeten, dann mache ich doch Folgendes. Ich gucke, wo ist der nächste Planet, der halbwegs eine gute Umlaufbahn hat, die halbwegs stabil ist. Dann schicke ich ein paar Roboter hin oder Drohnen oder was auch immer. Die machen dann Terraforming auf diesem Planeten und dann kann ich da hinziehen. Das ist doch das Einfachste. Da warte ich doch nicht ewig darauf, dass sich irgendeine Zivilisation bei mir meldet, die ich dann erobern kann. Bringt jetzt für mich keinen so richtigen Sinn. Auch diese Sache mit dieser Harfe, mit diesen Nanofäden, die dann das Schiff zerschneidet, erscheint mir tatsächlich auch unnötig. Ich glaube, das wollte Liu Cixin einfach nur unterbringen, weil er einfach diese Idee unterbringen wollte, weil er die so genial findet, weil könnten wir doch so eine richtig gute Diebesbande engagieren, so Ocean's Elevens mäßig und dann würden die diese Festplatte klauen und alles ist gut. Ja, beim zweiten Mal hören kam es mir öfter so vor, dass viele Ideen und Entwicklungen in der Geschichte wirklich sich nicht aus der Handlung oder aus der Motivation der Figuren ergeben, sondern nur daraus ergeben, dass der Autor sie unbedingt unterbringen wollte, weil er sie halt so toll findet. Und er hat ja auch recht, er hat ja ganz tolle Ideen, die einen wirklich so neue Welten, neue Denkwelten eröffnen. Das ist jetzt, klingt jetzt, also was ich jetzt sage, das klingt jetzt wieder so meckernd, aber das meine ich eigentlich nicht. Ich meine wirklich, das ist ganz toll, was er sich da alles ausdenkt und es ist faszinierend und man ist die ganze Zeit am Ball und will unbedingt hören, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, beim zweiten Mal hören sind mir halt diese Holpersteine aufgefallen. sondern es ist aber auf alle Fälle eine der besten Science-Fiction-Hörspiele, die man zurzeit hören kann, hat einen coolen wissenschaftlichen Anspruch und ist wirklich die Erstkontaktgeschichte, die über diese üblichen Klischees und Mechanismen weit, weit hinausgeht. Deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir für die 12 Teile von Die drei Sonnen.
Die beiden Fortsetzungen.
Aber Die drei Sonnen ist ja nur der erste Teil der Trisolaris-Trilogie. Wie es der Name schon andeutet, Trilogie, gibt es noch zwei weitere. Und das sind Der dunkle Wald, das ist in der ARD-Audiothek verfügbar in 8 Folgen. Und Jenseits der Zeit, das ist in 12 Folgen verfügbar. Beide hat auch wieder Martin Zülka umgesetzt, also wieder ganz tolle Umsetzung. Wurde vom WDR diesmal produziert, der NDR hat sich dann rausgezogen aus der Produktion. Und hier sind dann... In Der dunkle Wald, da ist gerade diese Hauptthese des dunklen Waldes, also diese Kosmosoziologie, wie die sich nennt, die finde ich beispielsweise nicht nachvollziehbar, weil hier ja schon ein sehr eindimensionales Bild von Lebewesen vermittelt wird, die eigentlich alle nur darum kämpfen, sich Ressourcen anzueignen und die anderen an diese Ressourcen nicht ranzulassen. Das ist schon sehr, ja, das ist ultrakapitalistisches Weltbild, wird da transportiert, finde ich jetzt, ja, ich weiß es nicht. Man kann es ja auch nicht wissen, ob das wahr ist, aber es ist für mich wenig plausibel, sagen wir mal so. Bei Jenseits der Zeit, da wird es dann richtig schwierig. Da sind auch dann nach am Ende gerade, finde ich, die Sache mit dem Mini-Universum, Masseverlust und dann der Kollaps. Da habe ich dann versagt. Ich habe mir das 5, 6 Mal angehört und habe es irgendwie versucht zu verstehen. Habe im Internet dann noch recherchiert, ob ich was dazu finde. Aber so wirklich schlau geworden bin ich da nicht. Und ja, also da, es hat ein großes Ende, das Hörspiel. Es ist irgendwie ausgleichend und warm das Ende und ja, ist ein Plädoyer für die Liebe, aber so wirklich nachvollziehbar, woher dieses Plädoyer für die Liebe kommt, kann ich es nicht. Also es wirkt dann so ein bisschen wie so drangesetzt, ja, ich mache jetzt noch was Versöhnendes und das, aber immerhin geht es bis zum Ende der Zeit oder zumindest jenseits der Zeit. Es ist schon eine ganz schöne Leistung für einen Roman, dass er das Ende so weit treibt, bis wirklich alles zu Ende ist. Das ist auch wieder bewundernswert. Und deswegen auch diese beiden Teile anhören und Spaß dran haben. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge für dieses Mal beenden. Und an dieser Stelle sage ich ja immer einen bestimmten Satz, doch diesmal machen wir es anders. Bitteschön.
Und denk dran, denk gut dran, bleib gesund, richtig gesund. Dann beiß dich auch niemals, beiß dich ein Pudelhund.